Auf die Frage der Zukunft kommen wir gleich in der Sendung nochmal zu sprechen. Ich stelle Ihnen jetzt erstmal die Gäste in dieser wunderbaren Bibliothek vor. Zunächst Eva Neumann-Held. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Biologin, spezialisiert auf Molekularbiologie, bis sie dann in die Philosophie wechselte. Zurzeit schreibt sie ihre Habilitation. Philosophische Schwerpunkte sind unter anderem die Philosophie der Biologie, Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie. Eva Neumann-Held ist Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Dann begrüße ich Peter Bieri. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Er ist Philosoph und an der FU Berlin Lehrstuhlnachfolger übrigens von Ernst Dugendhat, den Sie ja eben in unserer kleinen Umfrage sahen. Außerdem Autor eines philosophischen Bestsellers, das gibt es tatsächlich, das Handwerk der Freiheit, und ein von der Kritik hochgelobter Schriftsteller, der 3 Romane unter dem Pseudonym Pascal Mercier veröffentlicht hat. Und ich begrüße Michael Hampe.
Schönen guten Abend.
Professor für Philosophie hier an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich und seit 2005 Direktor des Kompetenzzentrums für Geschichte des Wissens der ETH und Universität Zürich. Und außerdem hat er Biologie studiert. Herr Bieri, Axel Honneth hat eben gesagt, das ist Bullshit, dieses Reden von wegen Philosophie hätte abgedankt. Aber ist da nicht ein bisschen was dran an dem Eindruck, dass die Philosophie wirklich nicht mehr die große Bedeutung hat in unserer Gesellschaft?
Also ich mache mir das am liebsten klar aus der Erfahrung des Unterrichtenden heraus, desjenigen, der Philosophie unterrichtet. Und die Erfahrung ist die, dass wenn man eine Reihe von sehr grundlegenden, man kann sie auch klassische Fragen nennen, im Hörsaal nennt, exponiert, kommentiert und das transparent macht, wird es ganz still im Hörsaal. Und die Leute sind erkennbar traurig, wenn die 90 Minuten vorbei sind. Und die Hörsäle sind nicht nur voll von Studenten. Sie sind auch voll von Leuten aus der Stadt. Und aus dieser Erfahrung heraus würde ich das nicht sagen.
Mhm. Zustimmung?
Ja, ich denke auch, es gab noch nie so viele Philosophieprofessoren und Philosophiestudenten wie heute. Aber ich habe den Eindruck, in dem Vorspann spielte eine spezifische Art von Bedeutung eine Rolle. Es war ja auch von Charisma und Meisterdenkern die Rede. Und dieses Bedürfnis bedient die Philosophie vielleicht nicht mehr. Und das finde ich ganz gut. Es ist ja ein Bedürfnis nach einem Guru, nach einem Leithammel, der einem sagt, wo es lang geht, sodass man selbst nicht denken muss. Und die meisten Philosophen verstehen sich heute glücklicherweise in der Tradition der Aufklärung.
Das ist ein schöner Begriff des Vordenkers.
Ja, also würde ich nie auf mich oder ich hoffe, dass auch die Kollegen, die ich habe, das nicht auf sich anwenden. Also man soll die Leute anregen, über bestimmte Fragen nachzudenken und das auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Aber das Bedürfnis, dass da der große Zampano erzählt, wo es lang geht, das soll man nicht bedienen. Das ist gerade das Gegenteil von Philosophie. Und wenn das die Öffentlichkeit erwartet, dann wird sie zu Recht enttäuscht von der Philosophie.
Sie haben ja sozusagen das Fach gewechselt. War diese Anziehungskraft von, naja, wir haben eben gesagt, Meisterdenkern, war das was, was Sie dazu mitbewegt hat?
Ach, eigentlich nicht. Nicht die Meisterdenker, sondern ich bin noch beschäftigt mit Ihrem Vorspann, was würden wir Außerirdischen sagen, die nach den Errungenschaften der Zivilisation fragen? Klar würde man die Gebäude zeigen, sicherlich würde man auf technische Errungenschaften zeigen. Aber möglicherweise würde die Außerirdischen interessieren, warum um alles in der Welt wir das so gemacht haben und nicht anders. Und an der Stelle würde ich gerne diesen Begriff der Philosophie einmal ausweiten. Auch wenn wir jetzt hier über akademische Philosophie reden.
Nein, nicht nur.
Also dann erst recht ausweiten, denn Philosophie hat etwas damit zu tun, was wir für richtig halten, warum wir etwas machen, welches Menschenbild, welches Weltbild wir haben. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch Handlungsoptionen und Handlungsweisen. Und in dem Sinne finden Sie Philosophie nicht nur in irgendwelchen Universitäten, nicht nur in irgendwelchen Büros. Sie finden Firmenphilosophien, Sie finden Naturwissenschaft ist voller Philosophie. Und ich fürchte, sagen zu müssen, sehr häufig voller schlechter Philosophie.
Das ist das, was mir einfällt, wenn ich Firmenphilosophie höre, weil das, also diese Genetikphilosophien, das bringt ja meistens nicht so viel. Aber da nochmal nachgefragt, es hat ja in Deutschland diese Exzellenzinitiative gegeben, mit dem Effekt, dass die Naturwissenschaften gepusht worden sind, aber die Philosophie im Grunde genommen verdrängt wurde und immer mehr im Moment auch aus den Hochschulen verdrängt wird. Das widerspricht dem ja ein bisschen, was Sie gesagt haben.
Naja, nicht unbedingt. Also ich würde gerne an diese Erfahrung auch anknüpfen können, die Sie jetzt gerade genannt haben und berichtet haben. In Seminaren, in Vorlesungen findet man einfach sehr viele Menschen, die interessiert sind an philosophischer Reflexion. Was Sie da aber machen, ist im Grunde genommen nicht etwas völlig Neues, sondern Sie betrachten und bekommen ein Instrumentarium an die Hand, die Philosophien, die Sie Ihr Leben lang begleiten, mal als solche zu entdecken und zu hinterfragen. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe einer akademischen Philosophie, das auch noch mal zu vermitteln. Und da sehe ich ein großes Potenzial. Das ist eine andere Frage, ob das gewünscht ist, ob das gefördert wird.
Also den Außerirdischen wird man natürlich auch etwas darüber erklären wollen, warum wir so leben, wie wir leben. Ja. Und die Idee von Philosophie, die Sie jetzt ins Spiel gebracht haben, hat ja zu tun mit einer Art Nachdenken darüber, welche Lebensform wir eigentlich wollen und aus welchen Gründen. Und wir müssen diese Frage, wie wir leben wollen, aus welchen Gründen, permanent beantworten. Ja. Wir müssen sie im privaten Leben beantworten, wir müssen sie beantworten, wenn wir Politiker wählen. Wir sind mit der Frage konfrontiert, wenn wir reisen, deshalb reisen wir ja auch, um die Dinge, wie wir sie machen, in einer etwas größeren Proportion zu sehen. Und weil wir mit dieser Frage ständig beschäftigt sind, kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass, wie manchmal gesagt wird, die Philosophie ja überholt ist oder zurückgelegt wird. Es ist einfach nur so, dass die Philosophie ist die Disziplin, die systematische, methodische und mit mehr gedanklicher Übersicht über diese Frage nachdenkt als die Schnellschüsse, Launen oder auch politische Programme.
Ja, okay, also das verstehe ich auch. Man muss sich Übersicht verschaffen, weil wir in einer großen Vielfalt leben. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir, das haben Sie auch eben gesagt, Herr Hampe, dass wir so ein bisschen Abschied genommen haben von der, also die große Metaerzählung gibt es nicht mehr, so die großen Entwürfe gibt es nicht mehr, das finden wir auch eigentlich ganz gut. Aber was bleibt denn da zurück? Ist da nicht eine Leerstelle geblieben, in die jetzt im Moment ganz stark, scheint mir jedenfalls, die Religion reinkommt? Es gibt sogar Leute, die sagen, das geht bis zum Terrorismus, der die gewisse Leere füllt.
Also ob es keine großen Entwürfe mehr gibt, das ist eine andere Frage. Das ist unabhängig davon, ob es große Meisterdenker gibt. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Nicolas Luhmann sich selbst nie als einen großen Meisterdenker charakterisiert hätte. Er ist so sowas stilisiert worden und er hat gute Bücher geschrieben. Und gute Bücher werden immer noch geschrieben.
Er war einer von den Bescheidenen.
Von den Vernünftigen, ja. Ich denke nicht, dass es so ist, dass alle Leute, alle Bücher, die gegenwärtig interessant sind, kennen. Auch nicht, dass all diese Bücher in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden.
Aber was ist mit der Leerstelle, diesem Gefühl, dass es da eine Leerstelle gibt? Also die Vielfalt, die Herbiri, nee?
Ja, bin ich. Also ich meine, das Gefühl mag ja da sein, aber ich glaube, dass das Gefühl immer da gewesen ist. Und dass es oft sehr lange gedauert hat, bis man gemerkt hat, was tatsächlich ein gutes Buch ist. Also ein Philosoph, der mich sehr interessiert, Spinoza, hat zu seinen Lebzeiten das Buch, das sein Bestes ist, nie publiziert. Es ist dann posthum erschienen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es eine ungeheure Wirkung entfaltet hat. Durch Lessing, Goethe. Und das kann heute, kann die gleiche Situation da sein. Es kann jetzt ein Buch da sein, was ein großer Entwurf ist und was im Moment kein Mensch kennt.
Sie wollen, glaube ich, was sagen zu diesem Thema Leerstelle.
Ja, ich glaube, wir müssen uns da an der Stelle fragen, welche Erwartungshaltungen wir genau bedienen wollten. Und eben eine Leerstelle, die damit zu füllen wäre, dass die Philosophie die eine Antwort gibt, das halte ich für utopisch. Und eigentlich auch für fatal. Sondern es sollte eigentlich eher darum gehen, dass die Philosophie, selbst wenn sie versucht, natürlich versucht, aber wenn Philosophen versuchen, einen Entwurf zu machen auf der Basis einer bestimmten Idee, dass dann doch gleichzeitig nochmal sichtbar wird, auf welchen Annahmen und Vorannahmen diese Entwürfe eben beruhen, sodass die Hinterfragung möglich bleibt.
Auch wenn das Stichwort, also bei der Lehrstelle fiel das Stichwort an Religion und so weiter. Mhm. Ich bin unglücklich mit der Begriffsbildung der Lehrstelle. Ich erlebe es eigentlich auch nicht so. Also wenn Sie sich gerade die Thematik, von der das Stichwort Religion dann handelt, vor Augen halten, was Philosophen zurzeit machen, etwa in der Philosophie der Moral. Mhm. ist sich eine große Frage wieder vorlegen. Und die lautet, worin ist die Autorität moralischen Urteilens und Empfindens begründet, wenn sie nicht mehr in einer externen Autorität begründet ist? In einer Kirche, in einer heiligen Schrift, in einer Person? Wie dürfen wir, wie sollen wir dann die Autorität des moralischen Urteils, die uns immens wichtig ist für unsere Identität, wie sollen wir die verstehen? Das ist eine der riesengroßen moralphilosophischen Fragen, die hat nichts von ihrer Faszination verloren, auch nichts von ihrer Schwierigkeit. Und vielleicht soll man das hinzufügen. Es haben inzwischen sehr viele, sehr kluge Leute über diese Frage nachgedacht. Und es gibt dazu einfach sehr viel mehr interessante, einsichtsvolle Bücher, als es noch vor 20 Jahren gibt.
Gut, da würden die Leute, die ich kenne, zum Teil würden wieder sagen, ist ja gut, die haben ja interessante Sachen geschrieben. Nur, was folgt daraus für die Politik? Zu was für einem Schluss kommen die?
Ja, ich kann Ihnen ein Bild beschreiben, das mich beschäftigt. Ich sitze, wenn ich Tagesschau gucke, neben einem Regal von Büchern, in denen zum Beispiel viele Bücher über soziale Gerechtigkeit stehen. Und dann höre ich mir also an, was in der Tagesschau zum Stichwort soziale Gerechtigkeit gesagt wird. Und dann habe ich dieses Empfinden. Das ist eine solche Distanz zwischen dem Niveau von dort und den Bibliotheken. Und wie immer wir es machen, wir müssen etwas dagegen tun, um diese Distanz zu verkleinern. Ich empfinde das als frustrierend, ich finde es eigentlich auch skandalös. Das sind all diese interessanten Bücher und nichts davon kommt einem wieder entgegen.
Aber es wird halt immer vorausgesetzt, dass die Philosophen etwas machen müssen, damit sie sich in die Öffentlichkeit begeben können.
Und es
wird nie überlegt, ob eventuell auch ein Zugehen der Öffentlichkeit auf die manchmal schwierigen Überlegungen der Philosophen stattfinden sollte. Das betrifft auch Ihren Punkt der Wissenschaftsförderung. Also wenn der Eindruck entsteht, dass die Exzellenzcluster die Philosophie verdrängen, ist das, glaube ich, nicht ganz ein richtiger Eindruck. Es hat eher damit zu tun, dass sie nicht auf das passen, was in der Philosophie passiert. Die Exzellenzcluster fördern Vernetzung in Laborsystemen, sie fördern kleine Fortschritte in Expertisen und sie wirken zum Beispiel Gelehrtentum von Einzelpersonen ab, weil das nicht gefördert wird durch diese Art von Wissenschaftspolitik. Was soll die Philosophie dagegen machen, dass quasi die Wissenschaftspolitik ihre Bedürfnisse nicht bedient?
Also die Philosophie ist beides, haben wir gehört. Beschreibung, Peter Bieri hat eben gesagt, sich einen Überblick verschaffen, auf der anderen Seite Veränderung. Trotzdem fragen sich die meisten Leute schlicht und ergreifend, was machen diese Philosophen eigentlich? Was ist Philosophie?
Philosophie, was ist Philosophie? Innerhalb der Philosophie gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Disziplinen, die sich mit unterschiedlichen Gebieten, unterschiedlichen Interessen beschäftigen. Ich kann ja einfach mal etwas erzählen, was ich mache. Ich beschäftige mich vor allem mit Philosophie der Biologie, wie das sich nennt. Das heißt, mich interessiert, wie beschreiben eigentlich Naturwissenschaften unsere Welt? Was nehmen wir eigentlich davon mit? Also wie beginnen wir uns selber zu beschreiben auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse? Und wie muss ich eigentlich das, was Naturwissenschaften über die Welt beschreiben, beurteilen auf der Basis einfach einer argumentativen, einer Analyse, die ich durchführen kann?
Weil die es selber eigentlich mit ihren Mitteln nicht machen können.
Weil sie schon innerhalb ihrer eigenen Disziplinen natürlich wahre Ergebnisse liefern, aber der Anspruch, den die Naturwissenschaft erhebt, ja ein sehr viel größerer ist. Also das kann schon innerhalb der Biologie der Fall sein, dass einfach in einer Subdisziplin der Biologie es enorme Sprachschwierigkeiten gibt, um tatsächlich Bezüge zu einer anderen Subdisziplin herzustellen. Und das ist erst recht der Fall, wenn dann über die Biologie hinaus, am Beispiel der Biologie alles dargestellt, wenn über die Biologie hinaus, über das eigentlich biologische Wissen hinaus, dann eben Erklärungsansprüche von Welt und Mensch erhoben werden.
Gut, wenn ich das mal nehme, heißt das also, Philosophen überprüfen sozusagen die Geltungsansprüche, die Wissenschaften über ihren Rahmen möglicherweise hinaus
zum Beispiel
haben. Und zweitens übersetzen die Philosophen irgendwie Teildisziplinen ineinander oder helfen jedenfalls zu übersetzen. Herr Hampe, was machen die Philosophen? Was machen Sie?
Also mit dem Überprüfen ist das so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass die Philosophen so eine Geistespolizei darstellen, die guckt, ob die Naturwissenschaftler auch alles richtig machen, sondern es geht eher darum, dass die Naturwissenschaftler, so wie alle Leute, die was Interessantes machen, in ihre Tätigkeit manchmal so verliebt sind, dass sie sie ausdehnen auf alles Mögliche. Und die Biologie ist wunderbar, aber wenn sie mit der Biologie über die Gesellschaft als solche reden wollen und den Menschen als solche, dann kommen sie in Probleme.
Oh, das hieße Philosophie sozusagen Entliebung.
Nicht Versachlichung, dass es gewissermaßen darum geht, zu zeigen, dass bestimmte Universalisierungen einfach nicht funktionieren.
Obwohl es ja Liebe zur Weisheit eigentlich ist, Philosophie.
Ja, zwischen Liebe und Verliebtsein ist ja ein Unterschied.
Okay, also, da gebe ich Ihnen recht. Herr Biri auch.
Und die Philosophen lieben die Wahrheit, aber sie lieben nicht diejenigen, die in ihr Fach so verliebt sind, dass sie die ganze Zeit nur noch in ihrer Fachsprache reden wollen. Und dass die Philosophie der Biologie-Moment so interessant ist, das liegt daran, dass die Biologen diese Universalisierungstendenz gegenwärtig sehr stark an den Tag legen.
Also da geht es ja nicht nur um Verliebtheit, sondern da geht es ja auch um Machtansprüche, da geht es um Geld, was locker gemacht wird.
Ja. Aber also konkret würde ich sagen, Philosophen und Philosophinnen schreiben Bücher, führen Gespräche und halten Vorträge. Also sie haben sehr viel mit der Sprache zu tun. Sie vertrauen, dass das Arbeiten an der Sprache tatsächlich zu einer Veränderung führt. Also die Vorstellung, dass es auf der einen Seite das Denken und das Sprechen gibt und auf der anderen Seite die Welt, die finde ich völlig abwegig. Ich meine, wenn ich am Schreibtisch sitze und ein Buch lese, bin ich ja nicht aus der Welt verschwunden. Ich mache ja etwas in der Welt, nicht?
Was er eben beschrieben hat zum Schluss, da könnte man sagen, naja, das machen Sie ja, wenn Sie Schriftsteller sind. Man kann natürlich gleichzeitig Schriftsteller und Philosoph sein, aber das machen Sie, wenn Sie Schriftsteller sind, ja auch. Wo sind dann die Unterscheidung?
Also, wenn ich mir das zurechtlege, das Thema, dann operiere ich am liebsten mit dem Begriff des Verstehens und gebe erstmal die Auskunft, Philosophen versuchen, etwas zu verstehen. Frage, was? Antwort, die grundlegendsten, allgemeinsten Aspekte eines menschlichen Daseins, auf die jeder, deren waches und neugieriges Leben führt, irgendwann stößt. Und man kann sie aufzählen. Was können wir von der Welt wissen? Das ist eine Variante von dem, über das Sie geredet haben. Wie hängen die Dinge, die wir in der Sprache des Geistes sagen, mit den Dingen zusammen, die wir in der Sprache des Körpers über die Menschen sagen? Wie frei sind wir und in welchem Sinn? Und infolgedessen, wie verantwortlich sind und wie verantwortlich sind wir nicht? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, die gerecht wäre, in der wir lieber leben würden, als in der sie tatsächlich ist? Wie viel können wir über uns selbst wissen?
Gibt es denn was Philosophen entdecken als Antwort auf diese Frage? Was nur sie entdecken können?
Auch? Ja, absolut. Das sind die Fragen, wenn Sie sich sie anhören, haben die einen Allgemeinheitsgrad. Der bedeutet, dass sie nicht von empirischen Wissenschaften beantwortet werden können, weil sie sind grundlegende. Und jetzt muss man sich fragen, okay, und wie geht das dann, diese Fragen zu kommentieren und zu beantworten? Und die bescheidene, aber mich immer überzeugende Antwort ist, es geht darum, die verschiedenen Ideen, die bei diesen Fragen im Spiel sind, in einen möglichst transparenten und stimmigen Zusammenhang zu bringen. Also gedankliche Übersicht herzustellen. Das klingt irgendwie bescheiden, bieder, ist aber nicht so, denn es ist unglaublich schwierig, diese Übersicht zu erreichen. Und deshalb sind die Bücher, die geschrieben werden, auch so kompliziert. Aber das ist das, was wir machen. Verstehen, wie die allgemeinsten Ideen, die wir als Menschen haben, untereinander zusammenhängen. Das ist Philosophie, das passt auch.
Jetzt kenne ich Wissenschaftler, die sagen, okay, da verstehe ich wenigstens, was ich mache, da weiß ich, was ich, wenn ich ein Experiment mache, genau, was ich untersuche. Und jemand, der von der Naturwissenschaft in die Philosophie wechselt, der wechselt eigentlich von was, was man klar verstehen kann, in was, was irgendwie schwammig, vielleicht sogar beliebig ist, irgendwie wolkig. Können Sie das nachempfinden?
Ich kann es nachempfinden, allerdings glaube ich, dass es sich genau andersherum verhält. Wir haben sozusagen eine gewisse Ordnung da, wo Begriffe herkommen. Also es ist schon eine Philosophie, es ist schon eine Annahme, eine gewisse philosophische Annahme, der ich nicht zustimmen würde anzunehmen, dass die Naturwissenschaft tatsächlich ihre Gegenstände einfach präsent hat und dann nur noch untersuchen muss. sondern vielmehr verhält es sich genau andersherum. Diese Gegenstände sind konstituiert durch einen bestimmten Zugang zur Welt, den wir haben. Und dieser Zugang zur Welt ist gerade der, den wir in der philosophischen Reflexion aufdecken können. Und darauf aufbauend passiert naturwissenschaftliche Forschung. Das heißt, ich würde die These vertreten, dass wir immer zuerst eine Philosophie haben, die aber noch nicht unbedingt explizit gemacht worden ist, an die dann Naturwissenschaft anknüpft.
Also konkret, wenn ich zum Beispiel über Masse oder Energie nachdenke, dann habe ich erstmal eine Riesentheorie, die mir im Grunde genommen verständlich macht, worüber ich dann rede, also was dann eigentlich Masse oder was dann eigentlich Energie ist.
Ich glaube, es ist sogar noch sehr viel einfacher. Wenn ich über so etwas rede, was denn der Mensch sei, habe ich bereits ein Konzept davon, was der Mensch ist, lange bevor ich anfange, irgendwelche taxonomischen Beobachtungen zu machen, lange bevor ich anfange, genetische Konstitutionen festzustellen und so weiter. Diese naturwissenschaftlichen Untersuchungen setzen gerade das Wissen voraus.
Aber gibt es denn sowas wie Kritik? Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, also ich würde das nochmal unterstützen. Also ich glaube, die Vorstellung, man wechselt in etwas Schwammiges, wenn man von der Naturwissenschaft in die Philosophie wechselt, ist völlig abwegig. Also niemand würde glauben, dass jemand, der von der Physik in die Mathematik wechselt, in ein schwammiges Fach wechselt.
Na, das ist eher umgekehrt.
Ja, aber
die Mathematiker sagen, endlich reden die mal strukturiert.
Sie können aber über begriffliche Strukturen genauso wenig stolpern wie über die Zahl Pi. Ja. Die Mathematik hat es mit sehr abstrakten Strukturen zu tun. Und ist nicht etwas, was Sie dinglich im Labor zeigen können.
Gibt es denn sowas wie ein Kriterium? Ich weiß, Philosophie ist keine Wissenschaft, klar. Aber gibt es sowas wie ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit der Philosophie?
Ich würde auch nicht sagen, dass sie keine Wissenschaft ist. Also wir wollen uns ja an dem Wort nicht aufhängen, aber vielleicht ist der Schlüsselbegriff. Es gibt natürlich eine Art von Genauigkeit. Mhm. Und eine Wissenschaft ist immer auch dadurch definiert, was sie für einen Standard von Genauigkeit. Und die Philosophie ist eine extrem genaue Disziplin. Wenn Sie die begrifflichen Beziehungen, die logischen Räume, wenn man die Philosophen manchmal sagen, zwischen den für Sie typischen Ideen ausschreitet, ist die Philosophie von einer Rigidität, einer Transparenz und einer Genauigkeit, die einfach enorm ist und die ganz lange braucht, gelernt zu werden. Das ist etwas, was man, deshalb ist die Geschichte mit dem Schwammigen tatsächlich eine Vorstellung, die, glaube ich, nur dann entsteht, wenn jemand sozusagen nicht liest, was die machen. Mhm. Und also nicht vor Augen geführt bekommt.
Ja. Und Sie können dann auch was entdecken. Also zum Beispiel Kants Entdeckung, dass Existenz kein Prädikat ist, dass deshalb der Gottesbeweis nicht funktioniert, wo Sie sagen, Gott kommen alle Eigenschaften zu, also existiert Gott, weil Existenz eine Eigenschaft ist. Das ist eine Entdeckung, die etwas in der Philosophie verändert hat und die dadurch zustande gekommen ist, dass er sehr genau begriffliche Strukturen betrachtet hat. Aber es ist keine Entdeckung wie die Entdeckung eines chemischen Elementes. Oder so. Es ist eben eine andere Art von Entdeckung.
Okay. Herr Hampe, haben wir denn vielleicht so ein bisschen das richtige Fragen verlernt? Also sind wir nicht naiv genug, um richtig zu fragen?
Also Sie haben sicher recht, dass Philosophie etwas mit dem Stellen von guten Fragen zu tun hat. Aber ich glaube nicht, dass es dazu der Naivität bedarf, sondern das ist eher so etwas wie eine handwerkliche Schulung. Sie können lernen, gute Fragen zu stellen, wenn Sie merken, dass eine bestimmte Frage dazu führt, dass Sie in der gedanklichen und sprachlichen Genauigkeit vorangetrieben werden, dass die Frage Sie zwingt, sprachlich und gedanklich genauer zu werden, wenn Sie eine Antwort auf Sie finden wollen und nicht einfach Schaumschlägerei betreiben, indem Sie eine Frage nach der anderen in die Welt setzen und sagen, das ist das eigentliche Geschäft der Philosophie, wie es eben gerade in dem Film passiert ist. Also wenn Sie wirklich eine Antwort haben wollen und eine gute Frage stellen, dann werden Sie sich sprachlich differenzieren müssen und gedanklich differenzieren müssen. Das braucht eine Weile, bis Sie das merken, welche Fragen das können und welche nicht.
Stimmen Sie dazu? Also es geht um Genauigkeit?
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und das könnte man auch nochmal sagen, also was tut Philosophie? Philosophie ist wirklich eine sehr disziplinierte Art und Weise, explizit rationale Argumente und Argumentationen darzustellen, sodass sie nachverfolgt werden können, möglichst wenig Voraussetzungen zu machen und da, wo Voraussetzungen gemacht werden, die auch nochmal explizit zu machen.
Also zum Beispiel in unserem moralischen Handeln, das ist ja was uns relativ nahe liegt. Ja. Da gehen wir ja oft relativ unbegründet oder unreflektiert vor und Philosophie würde sozusagen klar machen, was sind die Voraussetzungen deines Handels und Ja, wie genau lässt sich das begründen?
Nicht nur das, sondern auch, was sind die Voraussetzungen der moralischen Theorie, die vielleicht aufgestellt werden würde darauf? Also was sind da die Voraussetzungen, die gemacht werden? Und in diesem Sinne ist Philosophie viel radikaler, als Naturwissenschaften sind, da Naturwissenschaften jedenfalls innerhalb eines Paradigmas, wie es denn so schön heißt, gerade darauf verzichten, die Voraussetzungen ihrer eigenen Forschung noch einmal zu hinterfragen.
Herr Biri, ich verstehe das nicht mit der Tagesschau, was Sie eben mal ansprachen. Also Philosophie arbeitet an der Genauigkeit, an Voraussetzungen, ist im Grunde genommen etwas, was uns ja fehlt, weil das bringt uns ja weiter, genau zu sein, genau hinzugucken. Ja. Warum wird die Philosophie dann nicht richtig wahrgenommen? Warum klafft das Bücherregal, was Sie angesprochen hatten, mit dem, was in der Tagesschau jeden Tag passiert, so weit auseinander?
Ich habe keine erschöpfende Antwort auf diese Frage, aber es hat damit zu tun, dass der Versuch, philosophische Klarheit herbeizuführen, den Gedanken des Gedankens ernster nimmt als alle anderen. Nämlich die Idee, dass es nicht reicht, rhetorische Versatzstücke, Stichwörter, Schlagwörter, dazu gehört auch Gerechtigkeit,
was Politik
einfach immer wieder zu benutzen, als würde durch das Benutzen irgendetwas deutlicher, sondern die Philosophen sind diejenigen, die hinter die rhetorische Praxis einen Schritt zurücktreten und erstmal fragen, hat das überhaupt einen gedanklichen Gehalt? Und wenn ja, welchen genau? Und dann kommt wieder das Stichwort der Genauigkeit. Deshalb sind die Philosophen in gewissem Sinn die Feinde der sprachlichen Mitläufe, weil sie beim Stichwort Gerechtigkeit, es ist natürlich anstrengend, sich klarzumachen, was das heißen kann. Man sieht relativ schnell bei so einem Begriff, dass dasselbe Wort für ganz unterschiedliche Sachen steht. Die muss man auseinanderdividieren. Dann muss man sie erläutern an Beispielen. Und das ist etwas, was nun ein gedankliches Projekt ist, eine gedanklich anstrengende Tätigkeit und die... Ich weiß nicht, warum die nicht so präsent ist, aber sie ist enorm interessant und aufregend, wenn man sie betrachtet.
Vielleicht, weil man sagt, okay, ich weiß jetzt, das wird verschieden angewendet, es gibt die und die unterschiedlichen Strukturen und so, da gucke ich genau hin. Aber wenn ich sehe, Irak, was auch immer, damit habt ihr ja noch nichts verändert. Ihr beschreibt die Welt möglicherweise besser, ihr stellt die richtigeren Fragen, aber ihr verändert sie nicht.
Also gerade beim Stichwort Irak kann man ganz gut zeigen, dass das Achten auf sprachliche Genauigkeit sehr wohl selbst ein Veränderungsprozess ist. Stanley Cavell hat das vor kurzem hervorgehoben, dass die Art und Weise, wie Peter Biris gerade gesagt hat, die Sprache dauernd zu benutzen, ohne darüber nachzudenken, ob sie passt, ob das die Situation ist, in der man dieses Wort sagen sollte, zu einer Beschädigung des Soziallebens führt. Wenn Sie dauernd Gerechtigkeit sagen im Irakkrieg und nicht niemals diesen Terminus ausweisen und sagen, was Sie eigentlich damit meinen, beschädigen Sie die Sprache und damit das Sozialleben. Und wenn Sie Herrn Bush dazu bringen könnten, zu explizieren, was er unter Gerechtigkeit versteht und warum er meint, dass dieser Krieg gerecht ist, dann müsste er sich irgendwie verändern und dann würde sich auch in Amerika irgendwas verändern. Also die Vorstellung, auch darauf zu pochen, dass man genau ist in der Sprache, verändert nicht die Welt, ist eine falsche. Man verändert die Welt dadurch.
Aber dann hat Philosophie eigentlich doch eine grandiose Zukunft. Weil dieses Geschäft der Genauigkeit, das ist ja was wir ständig brauchen.
Das ist auch so, Herr Skobel. Also,
ich bin ja gar nicht so erstaunt jetzt. Ja? Aber es freut mich ja, dass man das so klar sagen kann.
Man kann natürlich, Philosophen können nicht die Welt jetzt im Sinne eines Heerführers verändern oder eines Revolutionärs, sondern was sie machen können, ist eine differenziertere Vision, also ein differenziertes, begriffliches, gedankliches Verständnis der Dinge herbeiführen. Das kann heißen, dass man sich selber anders beginnt zu sehen, zum Beispiel was die moralische Autorität anlangt, was Selbsterkenntnis anlangt. Und in dem Maße, in dem diese Veränderung im Selbstverständnis geschieht, kann sich das Leben, das ist nur eine Variante zu dem, was Sie sagen, verändern. Man handelt anders. Und in dem Sinn ist, ich meine, die Idee, dass die Philosophie das transparente Leben versucht zu erreichen, weil es das besser gelebte Leben ist, ist eine Variante von Philosophie aus Veränderung.
Wir haben halt meist eine ganz spezifische Vorstellung von Veränderung, eben im Sinne des technischen Fortschritts. Also früher gab es den Turbodiesel nicht und jetzt gibt's ihn. Und diese Art von Fortschritt produziert die Philosophie eben nicht. Aber wenn man sagt, heute weiß ich genauer, was ich unter Gerechtigkeit in dieser Situation verstehe, dann ist eine Veränderung eingetreten. Aber keine, die einen neuen Gadget, einen technischen Gadget erzeugt hat, sondern die einfach Transparenz produziert hat.
Verstehen Sie Fortschritt auch so? Also Fortschritt in den Naturwissenschaften, brauchen wir nicht drüber zu reden, welche Fortschritte die Biologie gemacht hat. Und Fortschritt in der Philosophie, dass das eben was viel Langsameres, zunächst mal Unauffälligeres ist?
Ganz sicher. Das sind sozusagen verschiedene Timeskalen, die da, Zeitskalen, die da ablaufen. Man sollte auch nicht die Philosophie damit überfordern, dass man von ihr verlangt, sofort politische Umsetzungsprogramme auch zu gestalten. Was mir aber in dem Zusammenhang so ein bisschen Sorgen macht, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, ist, ich glaube, wie Sie sagten, die Philosophie sollte eigentlich eine fantastische Zukunft haben. Das würde aber erfordern, dass wir natürlich viel mehr dieses philosophische Denken, also das durchdringen wollen, das in Frage stellen wollen, fördern müssten. Das heißt, wir müssten eigentlich Strukturen haben, gesellschaftliche Strukturen, die Philosophen hervorbringen. Und genau da glaube ich, dass wir jedenfalls in Deutschland, wie wir es sehen, doch auch einen gewissen Mangel im Moment zu beklagen haben, dass naturwissenschaftliche Forschung so sehr gefördert wird, ein solch positives Bild in der Gesellschaft über naturwissenschaftliche Forschung als Möglichkeit, die Welt zu erkennen, existiert. Und die Lust an Philosophie, die Lust am Hinterfragen, auch die Lust, seinen eigenen Konzepten mal wieder in Frage zu stellen, und die Denkgewohnheiten zu zerschmettern, auf denen man so schön steht. Diese Lust wird nicht genügend gefördert.
Es ist eine Frage des Willens. Ob es uns gelingt, ob es in einer Kultur, in einer Gesellschaft gelingt, den Menschen zu vermitteln, dass es ein reicheres Leben ist. Ja. Wenn man diese Art von Fragen stellt und diese Art von Verständnis herbeiführen will.
Also ich würde ja fast sagen, Sie haben recht mit dem Willen. Also ich würde aus meiner Perspektive sagen, es hat doch vor allen Dingen was mit Lust zu tun. Mhm. Also wenn ich dran denke, vielleicht ist das jetzt ein bisschen naiver, wenn ich dran denke, wie Kinder Fragen stellen und oft wirklich gute philosophische Fragen stellen, scheint mir. Das wird aber nicht weiter gefördert. Also sie verlieren buchstäblich irgendwann die Lust daran, diese Fragen weiterzustellen.
Ja. Und es ist eine bestimmte Art von Neugierde und dafür, ich finde das auch vollkommen, die ganze Salven von Naturwissenschaftstechnologieförderungsrhetorik, die ist deshalb auch gefährlich, weil sie tut, als sei das andere entweder schon total abgeräumt oder eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und dann bleiben wir zurück als technologische Könner mit einem ziemlich verarmten Leben.
Gut, also hoffen wir, dass das Leben reicher wird.